Geschätzte Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Und einfach, als es noch offiziell ist, der, der natürlich die Tenorlichterung machen möchte, ist das natürlich selbstverständlich erlaubt. Wir wären weiter im Traktandum 3.1. Bei dem Bericht und bei der Interpellation zur KISP. Zeitreten haben wir ja gemacht. Dementsprechend ist das Zeitreten soweit beschlossen. Wir gehen in den Bericht vom Regierungsrat und Landrat vom 19. April 2016. Punkt 1, Ausgangslage. Das geht bis auf Seite 2 und dort wären wir bereits schon beim Antrag. Bevor wir zum Antrag kommen, würde ich auch noch die Beilage zur Diskussion stellen, beziehungsweise den Bericht zum Postulat von der SVP-Fraktion zum Einbezug der Gemeinden. Dort ist auf Seite 2 Inhaltsverzeichnis, Seite 3.1 Ausgangslage, Punkt 2 allgemeine Bemerkungen. Auf Seite 4 ist Punkt 3 Einbezug der Gemeinden bei Entscheid bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Das geht bis und mit auf Seite 7. Auf Seite 7 ist nachher Punkt 4 das Fazit. Und dann wäre der Bericht soweit beendet. Haben Sie zu den Berichten Wortmeldungen? Haben Sie zur Interpellation Dani Fuhrer, respektive die CVP-Fraktion, noch Wortmeldungen? Sonst würde ich hier die Diskussion abschließen und wir kommen zum Antrag vom Regierungsrat. Der Antrag lautet wie folgt an Landrat. Punkt 1 vom Bericht über den Einbezug der Gemeinden bei Entscheid von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KISP gemäss Beilage wird zur Kenntnis genommen. Und der Punkt 2, das Postulat von der SVP-Fraktion Petra Simmer-Altdorf für bereinigte Strukturen und mehr Einbezug der Gemeinden bei Entscheid von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KISP wird als materiell erledigt abgeschrieben. Wer diesen beiden Anträgen zustimmen möchte, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit Minus. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 gegen 1 Stimme mit 0 Enthaltungen diesen beiden Anträgen zugestimmt. Wir gehen jetzt zum Traktandum 4, schriftliche jährliche Berichterstattung der Kommissionen. Als erstes kommen wir zum Punkt 4.1, Staatspolitische Kommission. Da darf ich der Präsidentin der Staatspolitischen Kommission, der Frau Landrätin Patricia Danio, das Wort geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, gemäss der Geschäftsordnung vom Landrat erstattet die Staatspolitische Kommission mindestens einmal im Jahr schriftlich Bericht über ihre Tätigkeit. Die letzte schriftliche Berichterstattung ist letztes Jahr im Mai erfolgt. Wir haben seither rund 11 Sitzungen gehabt und zusätzlich noch eine gemeinsame Sitzung mit der Finanzkommission. Den Bericht vom 4. April 2016 haben Sie zugestellt bekommen. Er geht auf einige Geschäfte und Themen ein, die wir behandelt haben. Ich möchte den Bericht nicht im Einzelnen durchgehen, den haben Sie können lesen, sondern stellvertretend für alles drei Themen kurz beleuchten. Das erste Thema, das Postulat von der Finanzkommission zur Überprüfung von der Staatsaufgaben vom Kanton Uri, sogenannte BAK-Studie. Die Staatspolitische Kommission ist durch die Finanzkommission bei der Beantwortung vom Postulat von der FiKo zur Überprüfung von der Staatsaufgaben in offener und kooperativer Art und Weise einbezogen worden. Die beiden Aufsichtskommissionen haben auch gemeinsam dem Regierungsrat Rückmeldung zu den Analyseergebnissen zukommen lassen und damit auch eine sehr breit abgestützte und zugleich kohärente Stellungnahmen eingereicht. Ich meinte, das ist ein gutes Beispiel, eine gute Basis für die weiteren Arbeiten vom neuen Landrat und der neuen Regierung zur Bearbeitung der Überprüfung der Staatsaufgaben. Der zweite Bereich, den ich beleuchten möchte, haben wir auch gerade vorher gehört, das ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Die Staatspolitische Kommission hat sich zusammen mit der Vorsteherin von der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, der Frau Regierungsrätin Bär, der Präsidentin von der KESB und einer Delegation vom Urner Gemeindeverband mit den Fragen zu dieser kantonalen Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde zusammengesetzt und verschiedene Themen diskutiert. Dabei hat die Staatspolitische Kommission feststellen können, dass sich beide Seiten ehrlich um gute Lösungen bemühen. Auch wenn die bisher erzielten Verbesserungen in der Zusammenarbeit zwischen der KESB und der Gemeinde natürlich nicht von beiden Seiten immer als gleich erfolgreich beurteilt werden, so sind doch Fortschritte erkennbar und feststellbar. So werden Gemeinden zur Feststellung vom Sachverhalt regelmässig einbezogen, indem von ihnen ein schriftlicher Amtsbericht verlangt wird. Auch wird jetzt eine Höhe festgelegt, ab denen bei kostenintensiven Massnahmen gemeint jeweils angehört und konsultiert werden muss. Weiter hat die Staatspolitische Kommission auch angeregt, die gesetzlichen Bestimmungen, Reglemente und vor allem die Tarifordnung zu überprüfen, die Entschädigung und auch die Gebühren sollen den Urner Verhältnis angepasst werden. Damit sollen die Kosten vom Verfahren vorer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden gesenkt werden. Der dritte Bereich, den ich hier noch erläutern möchte, betrifft natürlich einen Bereich, wo sich die Staatspolitische Kommission in den vergangenen Jahren intensiv damit auseinandergesetzt hat, nämlich mit dem ganzen Drum und Dran Strafverfahren Ignaz Walker. Letztes Jahr im März hat ja die Staatspolitische Kommission dem Landrat einen Bericht in Sachen Untersuchung zu Vorwürfen zur Verletzung von der Ausstandspflicht im Strafverfahren Ignaz Walker unterbreitet. Sie hat auch empfohlen, dass der Regierungsrat die Ausstandspflicht im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren klärt. Der Regierungsrat, wie Sie wissen, hat ja der Herr Hans-Peter Uster mit der Durchführung von einem Audit dazu beauftragt. In seinem Bericht vom 30. August 2015 lässt der Experte die Frage von der Verletzung von der Ausstandspflicht offen. Das Audit hat nämlich wegen Wechselwirkungen mit hängigen Strafverfahren müssen sistiert werden durch die Regierung, bis alle Strafverfahren rechtskräftig entschieden sind. Die Staatspolitische Kommission hat den Bericht auch beurteilt. Der Experte teilt die Ansicht auch von der Kommission, dass der Regierungsrat zuständig ist zu Vorwürfen von der Verletzung der Ausstandspflichten im Strafverfahren eine administrative Untersuchung durchzuführen oder in Auftrag zu geben. Weiter hat der Experte auch die provisorischen Weisungen der Staatsanwaltschaft überprüft und Ergänzungen vorgeschlagen. Die Staatspolitische Kommission hat das ebenfalls beantragt und begrüßt die Präzisierungen, die vorgenommen worden sind. Mit der Sistierung des Audits durch die Regierung bleiben allerdings wesentliche Fragen in Bezug vom Ausstand im Moment noch ungeklärt. Offen bleibt damit leider auch, ob und wie die formulierten Zielsetzungen vom Audit in einer nützlichen Frist erreicht werden können und schlussendlich, ob überhaupt Lehren für die Zukunft daraus gezogen werden können. Oberstes Ziel ist ja die Schaffung von Transparenz und Gewährleistung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit und damit vor allem auch die Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die staatlichen Behörden. Der Regierungsrat hat der für das Audit beizogene Experten oder Entschuldigung, der Experte selber hat das Mandat, das er von der Regierung bekommen hat, niedergelegt, nachdem der Urner Polizeikommandant als Direktor vom Schweizerischen Polizeiinstitut in Nyenburg gewählt worden ist. Das, weil der Experte, Herr Uster, zugleich Präsident von dem Stiftungsrat ist. Das Amt hat Herr Uster allerdings bereits zum Zeitpunkt von der Auftragserteilung inne gehabt. Es ist zumindest politisch unsensibel gewesen, leider der betreffende Experte zu beauftragen. Und mit der Wahl vom neuen Direktor vom SBI ist dann die Interessenkollision offenbar worden. Die Staatspolitische Kommission hat keine Kenntnis gehabt von dem Mandat, respektive auch von dem Amt vom Experten beim Schweizerischen Polizeiinstitut. Mit dem Audit ist auch festgestellt worden, schliesslich, dass im Kanton Uri keine gesetzlichen Bestimmungen zu Administrativuntersuchungen bestehen. Die Staatspolitische Kommission hat darum empfohlen, Vorschriften für so ein Verfahren zu schaffen. Damit soll schlussendlich gewährleistet werden, dass eine umfassende Klärung, wenn sie nötig wird, durch eine unbefangene Instanz erfolgt. In der Zwischenzeit sind auch administrative Untersuchungen in der kantonalen Verwaltung erfolgt. Bestimmungen und Grundsätze dazu sind jedoch noch nicht erlassen worden. Die Staatspolitische Kommission hat darum auch den Beschluss gefasst, den gesetzgeberischen Handlungsbedarf und die wesentlichen Verfahrensgrundsätze von einer Administrativuntersuchung zu klären. Die Staatspolitische Kommission wird auch weitere Fragen von öffentlichem Interesse, die in ihrem Zuständigungsbereich liegen, als Aufsichtsbehörde klären. Das folgt selbstverständlich unter Respektierung von der Gewaltenteilung und Unabhängigkeit von der Justiz. Das heisst, die Fachaufsicht bei den Gerichten wird nicht tangiert. Es handelt sich damit um Fragen, die der Ausgang vom weiteren Gerichtsverfahren in Sache Ignaz Walker nicht beeinflussen. Darum muss auch die Rechtskraft von einem solchen Urteil nicht abgewartet werden. Das sind Fragen im Themenbereich, wie ich vorher gesagt habe, administrative Untersuchung, aber auch Organisation und Aufsicht über richterliche Behörden und Staatsanwaltschaft, Organisation, Aufsichts- und Führungsfragen bei gerichtspolizeilicher Tätigkeit und schließlich auch die Informationspolitik der Regierung. Zur Klärung dieser Fragen will die Staatspolitische Kommission auch externe Sachverständige beiziehen. Eine Beauftragung ist jedoch noch nicht erfolgt. Aufgabe der Kommission ist es, Regierung, Verwaltung und Justiz zur Rechenschaftsablage anzuhalten. Das hat regelmässig und in einer nützlicher Frist zu erfolgen. So etwas darf man nicht auf die lange Bank schieben. Damit kann man nämlich das Vertrauen in die Organe stärken. Weiter darf der Bürger auch darauf vertrauen, dass der Staat rechtmässig und sachgerecht handelt. Das kann man nur dann gewährleisten, wenn alle Staatsgewalten gewillt sind, transparent über ihre Entscheide, aber auch über ihre Unterlassungen zuzulassen und vor allem für die Zukunft Lehren zu ziehen. Sollte irgendein Fehlverhalten oder eine Fehlentwicklung auftauchen, so muss man auch die Ursachen klären und Massnahmen ergreifen. Damit haben jetzt alle involvierten Organe, aber auch Behörden, ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich nicht hinter Formalismen zu verstecken. Denn wir dienen alle schlussendlich dem Gemeinwohl und damit dem Volk und Land von Uri. Ich darf auch im Namen von der Staatspolitischen Kommission der Frau Landammann Dr. Heidi Zkraken danken für ihre regelmässigen Orientierungen in der Kommission. Ich darf dem Regierungsrat, allen Mitarbeitenden von der kantonalen Verwaltung und von der richterlichen Behörden herzlich für ihre geleistete Arbeit im Namen von der Staatspolitischen Kommission vom Landrat danken. Ein besonderer Dank geht an die Ratssekretärin Christine Arnold für ihre aktive und sehr kompetente Unterstützung. Herzlich danken möchte ich auch allen Mitgliedern der Staatspolitischen Kommission, die sachlich, offen und kollegial die intensive Zeit mit mir und Herbert Enns, der 2 Jahre vorher Präsident von der Staatspolitischen Kommission war, die Kommissionstätigkeit ausgeführt hat. Besten Dank.
Danke. Wir wären in der Diskussion zum Bericht. Wird vom Rat das Wort verlangt zum Bericht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich die Diskussion damit abschließen und noch einmal ganz herzlich danken der Staatspolitischen Kommission. Wir kommen jetzt zum Traktandum 4.2, Finanzkommission. Auch die Finanzkommission hat die jährliche Berichterstattung abhalten zum 2015. Zu den Ausführungen zum Bericht darf ich dem Präsidenten der Landrätlichen Finanzkommission, dem Landrat Erich Herger, das Wort geben. Erich Arnold, Entschuldigung.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ihr habt ja den Bericht, also alle in schriftlicher Form bekommen. Ich will also wirklich nur kurz darauf eingehen. Der Bericht hat vor allem, die Hauptschwerpunkte im Bericht sind sicher die eigentlichen Geschäfte, die FICO jetzt behandelt hat. Es sind einige wichtige Themen gewesen, die wir im Jahr 2015 behandelt haben. Das sieht man auch, dass der Bericht auch ein bisschen umfangreich ist. Das hat sicher auch ein bisschen Fleisch am Knochen da. Neben der wiederkehrenden Geschäfte wie Rechnung, Budget, Finanzplan haben wir vor allem uns mit dem Bericht zur Überprüfung der Staatsaufgaben beschäftigt. Wir haben uns auch mit der Steuerstrategie beschäftigt und ich denke, auch die FICO wird sich weiterhin, vor allem im Zusammenhang mit dem Wirkungsbericht und im nächsten Budget, vor allem auch wegen dem Bericht BAK Basel, sicher auch noch einmal intensiv mit dem müssen beschäftigen. Neben den Nachtragskredit, die auch einige waren, sind und den vielen Mitberichten, die wir erstellt haben, das auch diverse Revisionsberichte gehabt, wo wir uns doch auch intensiv auseinandersetzen. Das, denke ich, ist also ein bisschen das, was wir im Bericht innen festgehalten haben. Am Schluss ist es mir wichtig, auch da innen, wirklich im Landrat noch einmal allen zu danken. Vor allem möchte ich da am Finanzdirektor, der ist zwar leider nicht mehr da, am Josef Titli, auch am Generalsekretär Rolf Müller, auch am Patrick Würsch von der Finanzkontrolle, möchte ich wirklich noch einmal ganz herzlich danken. Ein ganz spezieller Dank geht aber wirklich an die Ratssekretärin Christine Arnold. Ich denke, ohne sie wäre ich wahrscheinlich zwischendrin manchmal wirklich im Anschlag gewesen. Vielen Dank, Christine. Und selbstverständlich natürlich allen Kolleginnen und Kollegen von der Finanzkommission. Ich kann nur sagen, es war eine super Zeit gewesen. Machen Sie so weiter. Danke vielmals.
Besten Dank für die Ausführungen. Ich stelle auch diesen Bericht zur Diskussion stellen. Wird da aus dem Rat das Wort verlangt? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Auch da noch einmal ganz herzlichen Dank an die Finanzkommission und dem Präsidium für den Bericht und für die Arbeit. Wir kommen jetzt zum Traktandum 5, parlamentarische Vorstöße. 5.1, Motion auf Arnold Rosenkranz, Altdorf zur Einreichung einer Standesinitiative zur Einführung einer differenzierten Stromabgabe, DSA. Herr Motionär, Landrat auf Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung der Motion. Wir, und das sind meine Mitunterzeichner und ich, aber auch die Fraktion, haben ein gewisses Verständnis dafür, dass der Regierungsrat angesichts von der laufenden Energiediskussion in Bern und von der von Fachleuten anzweifelt, die Wirksamkeit von der differenzierten Stromabgabe in der aktuellen europäischen Stromlandschaft Zurückhaltung üben wollen. Wir beharren darum nicht auf die Überweisung der Motion und werden uns der Stimme enthalten. Das auch als Zeichen dafür, denn eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht und schon gar nicht gesichert. Andererseits haben wir absolut kein Verständnis dafür, dass auch der Regierungsrat das Märchen von den Stromkonzernen weiterverbreitet. Die Förderung der erneuerbaren Energien sei die Schuld an der aktuellen Marktverzerrung. Das stimmt ganz einfach nicht. Das Problem liegt vielmehr darin, dass Kohlekraftwerke und die Atomenergie und nicht nur in Deutschland seit Jahrzehnten massiv subventioniert werden. Laut einer Studie vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft profitieren die Atomenergie und fossile Energie allein in Deutschland von 40 Milliarden Euro direkter und indirekter Förderung pro Jahr. Dabei geht es einerseits um Finanzhilfe und Steuervergünstigungen, aber vor allem auch um nicht internalisierte externe Kosten, die bei der Kohle und beim Atomstrom um 10 bis 100 Mal grösser sind als bei Wind, Wasser und Photovoltaik. Laut einer anderen Studie subventionieren die G20-Staaten die fossilen Energien, also fossile Stromproduktion, mit jährlich 420 Milliarden Euro. Das ist viermal mehr als das, was sie für die Erneuerbaren ausgeben. Gerade weil die nicht erneuerbaren Energien so massiv staatlich gepusht werden, ist eine Subventionierung von neuen erneuerbaren Energieträgern leider notwendig. Nur so können wir in diesem Bereich auch Fortschritt machen. Der vom Bundesrat angestrebte Übergang von einem Fördersystem für Erneuerbare zu einem Klima- und Energielenkungssystem, abgekürzt KELS, ist an sich durchaus begrüßenswert. Der Regierungsrat macht sich aber Illusionen, wenn er glaubt, die Wasserkraft werde von einer Energielenkungsabgabe besonders profitieren können. Denn in diesem Rahmen ist keine Differenzierung von der Abgabe nach Produktionsarten vorgesehen. Der Entwurf vom Verfassungsartikel soll zwar nach Meinung vom Bundesrat offen formuliert sein, also eine Differenzierung grundsätzlich zulassen, in seinen Berechnungen geht er aber von einer für alle Produktionsarten gleich hohen Abgabe aus. Eine nicht differenzierte Energieabgabe dämpft zwar die Nachfrage, hilft aber nicht, Wasserkraft und andere Erneuerbare gegenüber der Atomkraft, der Kohle und dem Gas besser zu stellen. Der Bundesrat hält die differenzierte Stromabgabe zwar für rechtlich möglich, eine Ansicht, die auch nicht alle Experten teilen, halten sie aber im Kontext vom aktuellen europäischen Strommarkt für leider wirkungslos. Er bringt dabei genau die Argumente vor, die jetzt der Regierungsrat auch gegenüber unserer Motion ins Feld geführt hat. In der Botschaft zum Verfassungsartikel über ein Klima- und Energielenkungssystem vom Oktober 2015 stellt der Bundesrat darum fest, gemäß diesen Erkenntnissen weist daher eine Differenzierung keine wesentlichen Vorteile gegenüber der uniformen Abgabe auf. Auch in Bezug auf die Marktprämie für die Wasserkraft macht sich der Regierungsrat falsche Hoffnungen. Gemäß den bisherigen Beschlüssen sind es zu dem Zweck für eine Übergangsperiode von ein paar Jahren jährlich 120 Millionen Franken vorgesehen. Das macht nicht einmal ein Viertel von der schweizweit aktuell ca. 550 Millionen Wasserzinsen pro Jahr aus. Maximal 1 Rappen pro Kilowattstunde soll gezahlt werden und das auch nur für akut gefährdete Unternehmungen. Stromkonzerne argumentieren heute aber mit einer Differenz zwischen Produktionskosten und Markterlös von 2 bis 3 oder mehr Rappen. Fazit: Der Druck auf die Wasserzinsen bleibt trotz der angepeilten Massnahmen erhalten. Wir empfehlen darum am Regierungsrat auf jeden Fall in den zukünftigen Finanzplänen mit reduzierten Wasserzinserträgen zu rechnen. Die ganze Diskussion zeigt aber drei Sachen ganz klar. Erstens, die Stilllegung von den ohnehin unrentablen Atomkraftwerken. Mit jeder Kilowattstunde legen die Kraftwerke heute drauf. Und den ausländischen Kohlekraftwerken wäre auch im Interesse der Wasserkraftkantone. Der rasche Atomausstieg würde die Stromschwemme reduzieren und die Marktstellung der Wasserkraft und von anderen Erneuerbaren verbessern. Die Erneuerbaren sind offensichtlich sehr viel leistungsfähiger als allgemein angenommen wird und könnten innerhalb kurzer Zeit einen viel grösseren Anteil am Strombedarf abdecken. Zweitens, statt beim Staat die hohle Hand zu machen und den Gebirgskanton die Wasserzinsen strittig zu machen, täten die grossen Stromkonzerne, die jahrzehntelang gut am Strom verdient haben, besser daran, sich aus Atom-, Kohlen- und Gaskraftwerken zurückzuziehen. Aus Sicht der Gebirgskantone wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn die grossen Stromkonzerne ein bisschen ins Trudel kämen. Sie gehören ja bekanntlich den Mittellandkanton. Das würde sie vielleicht dazu zwingen, wird Alpig Wasserkraftwerke abzustoßen. Und das könnte für die Standortkantone, also sprich Gebirgskantone, eine Chance sein, die günstig zu erwerben. Drittens. Gebirgskantone täten aktuell gut daran, Stromschwämme nicht mit neuen Bandstromkraftwerken wie Kerstelbach, Alpbach etc. noch zu vergrössern. Viel sinnvoller wäre zum Beispiel eine Erhöhung vom Staudamm auf der Göschener Alb als Batterie für den Strom aus erneuerbaren Energien. Danke fürs Zuhören.
Danke. Die Diskussion ist offen. Wird das Wort zur Motion weiterverlangt? Landrat Leo Brücker, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die von uns aufgebrachte Fragestellung betrifft eine Thematik, die uns bzw. Sie in der nächsten Legislatur und vermutlich noch weiter darüber hinaus wird beschäftigen. Uri ist energiepolitisch und speziell auch finanzpolitisch stark betroffen. Sprechen wir es doch offen an. Uri bewegt sich hier auf einem Feld, in dem zwei Kämpfe ausgetragen werden. Erstens kämpfen die Energieproduzenten mit den unterschiedlichen Energieträgern um Profit oder gar um zu überleben. Produzenten mit den nicht erneuerbaren Energien sind El, Gas und Uran, befinden sich da dabei eher in der Defensive und werden leider von einigen Staaten immer noch massiv subventioniert. Die Interessen des Kanton Uri in diesem Konflikt liegen eindeutig auf Seite der erneuerbaren Energien. Das nicht nur aus ökologischen, sondern vor allem auch, weil in den Bereichen Wasser, Holz, Wind und Geothermie unsere grossen Stärken liegen. Das sind unsere Ressourcen im Energiebereich. Im zweiten Konfliktfeld läuft die Linie zwischen den grossen und reichen Mittellandkantonen und den Alpenkantonen. Im letzten Jahrhundert haben die Mittellandkantone dank der grossen Elektrizitätskonzerne, die sich in ihrem Besitz befinden, massive Vorteile gehabt. Es sind hohe Gewinnabschöpfungen gemacht worden. Die erste Vierung der Wasserzinsen und die etappenweise Erhöhung von denen hat im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts ein bisschen einen Ausgleich können schaffen. Die Interessen des Kantons Uri in diesem Konfliktfeld sind natürlich klar. Es kann nicht sein, dass die aktuellen Marktverzerrungen auf dem Strommarkt dazu führen, dass die Wasserzinsen massiv und vor allem nachhaltig reduziert werden. In diesem Zusammenhang ist es sicher begrüßenswert, dass in der Energiestrategie vom Kanton Uri beabsichtigt wird, vom Heimfallrecht Gebrauch zu machen. Das erscheint uns der richtige Weg, um die Abhängigkeit von den Wasserzinsen zu reduzieren. Für die Interessen des Kantons Uri in diesen beiden Kampffeldern, die ich angetehnt habe, ist es also von Vorteil, wenn sich der Regierungsrat mit aller Kraft für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 vom Bund einsetzen. In Bezug auf die geplante Marktprämie für Grosswasserkraftwerke bin ich sehr skeptisch. Sie ist viel zu klein, um das Problem der Wasserkraft auf dem Strommarkt merklich zu verbessern. Und es wird vor allem der Druck auf die Wasserzinsen kaum reduziert werden. Ich finde es eigentlich schade, dass der Regierungsrat die Idee von der Standesinitiative nicht aufnimmt und damit ein klares politisches Zeichen setzen will. Es mag sein, dass die Idee, die von uns eingebracht worden ist, differenziert von der differenzierten Stromabgabe, nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Aber mindestens so viel Gelbanteil wie die Marktprämie hätte sie sicher. Und manchmal heisst es, Politik halt auch Zeichen setzen, unabhängig davon, ob eine Idee bereits in allen Teilen durchgedacht ist oder nicht. Danke.
Danke. Die Diskussion ist weiter offen zur Motion. Wird das Wort verlangt? Aus dem Rat nicht mehr. Herr Baudirektor, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, eigentlich ganz kurz zu dem Thema. Mal eine generelle Bemerkung. Sie haben ja auch gesehen, die Formulierung, die Idee von den Motionären ist durchaus diskutierbar. Ist aber etwas, wo auch schwierig ist, im jetzigen Umfeld Kompromiss oder Partner zu finden. Und das ist, glaube ich, die Hauptproblematik, wo wir jetzt drin stecken. Zeichen setzen ist das eine. Auf der anderen Seite versuchen, Partner zu finden, dass wir vor allem unsere Wasserkraft in der nächsten Zeit noch erstellen können, erhalten, die sie hatte, auf der finanziellen Ebene, aber auch sonst, der ist nicht einfach. Und das ist eigentlich das Hauptziel, das wir haben. Es ist klar für mich, dass die Schweiz, und das ist ja eigentlich das Ziel, man muss es wahrscheinlich auch forcieren, muss aus der Atomkraft aussteigen. Es ist ja klar, dass Kohlekraftwerke weg müssen. Es ist ja klar, dass verzerrter Markt in Europa herrscht. Aber das sind alles so Sachen, die längerfristig wahrscheinlich irgendwann korrigiert werden. Und dann hat die Wasserkraft wieder eine Bedeutung. Und wir müssen schauen, dass wir die Wasserkraft über die nächsten Zeiten retten können. Und darum sind die Marktprämien ein Ansatz. Nicht der, den wir an sich als Vordergrund gesagt haben, aber der, wo wir in der politischen Diskussion in der Schweiz zurzeit am meisten sehen als Stützung von den Grosswasserkraftwerken. Wir müssen sehen, dass wir als Bergkanton, und das ist jetzt mein Empfinden in den letzten Diskussionen auch mit Bern in diesen Fragen, ich bin ja da noch immer im Ausschuss von der RKG, ich habe noch 3-4 Tage, dass man dort eigentlich spürt, dass wir da ein bisschen den Wind gegen die Segel überkommen und ein bisschen Probleme überkommen in dieser Frage. Da sind wir uns einig. Und darum ist eigentlich das Ziel von der uns Bergkanton zurzeit, auf die Fragen uns zu konzentrieren, wo wir versuchen, eine Mehrheit anzubringen. Das ist das Quotenmodell, das ist ein Teil von einer Lenkungsabgabe, wo die erneuerbare Energie in den Vordergrund stellt. Und für uns ist es ganz wichtig, und das ist etwas, was ich auch in denen, die Wasserkraft kritisieren, sagen, die Wasserkraft ist eine erneuerbare Energie und wir müssen das in gleichen Topf haben. In dem Sinne ist die Strategie, die wir haben als Kanton Uri, dass wir die erneuerbaren Energien fördern wollen, der einzige richtige Ansatz. Aber wir müssen sofort sagen, zu den erneuerbaren Energien gehört nicht nur die neue erneuerbare Energie, sondern auch die Wasserkraft. Und das ist eigentlich die Taktik von der Gebirgskanton. Und ich glaube, mit dem Quotenmodell, das eigentlich die Idee hat, dass man via Stromversorger oder konsequent jeder Versorger muss einen bestimmten Anteil von erneuerbarer Energie leisten. Und wenn er es nicht kann leisten, muss er eine sogenannte Penale geben, die eigentlich dazu führen, dass die Wasserkraft längerfristig eben wieder konkurrenzfähig wird. Ein schwieriges Problem, das für uns zukommen wird, ganz klar. Aber ich glaube, wir schaffen es als Gebirgskanton, insbesondere auch mit der Wasserzinsen, einen Kompromiss zu finden, wenn wir zusammengehen. Und darum bin ich froh, dass Sie die Überlegungen gemacht haben, die Sie angestellt haben, aber auch froh, dass Sie sagen, wir beharren nicht auf dem so, wie ich es verstanden habe, weil wir doch eine Einheit für den Gebirgskanton anbringen. In dem Sinn haben wir da auch wieder einen Kompromiss, wenn ich verstanden habe. Und es wird Zeit, mit Ihnen zusammen, mit dem Parlament, die Aufgabe in den nächsten Jahren da versuchen, eine ganz einheitliche Meinung zu haben. Sonst gibt es tatsächlich ein Problem in der Wasserzinsen. Aber da bin ich ganz fest überzeugt, und das werden mir auch die Leute sagen, die in dieser Branche tätig sind, Da muss man längerfristig denken. Man darf nicht über 10, 15 Jahre denken. Man muss auf die nächsten 80 bis 100 Jahre denken. Und in dem Sinn bin ich am Schluss noch anderer Meinung als der Alf Arnold in Bezug auf die Wasserkraft, die wir im Kanton Uri fördern würden. Das müssen wir nach wie vor, weil irgendwann einmal wird es eben auch die Reserve wieder gebraucht, weil dann haben wir auch wieder unsere entsprechenden Erträge für den Kanton Uri. Das einfach als Bemerkung danken, dass sie eigentlich das so akzeptieren.
Danke. Gibt es zu der Motion noch weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Diskussion abschließen und käme zur Abstimmung. Der Regierungsrat beantragt, dem Landrat die Motion als nicht erheblich zu erklären. Wer dem zustimmen will, dem Antrag vom Regierungsrat, bitte mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, die Motion als erheblich zu erklären, bitte mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 42 gegen 2 mit 14 Enthaltungen einem Antrag von der Regierung gestanden und die Motion als nicht erheblich erklärt. Wir kommen zum Traktandum 5.2, Motion Anton Imfanger-Bau zur Änderung der Verordnung zum Verkehrsgesetz. Herr Motionär, Landrat Imfanger, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage Diskussion.
Sie müssen bei diesem Geschäft keinen Beantrag machen für Diskussion, Sie dürfen starten.
Gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit einer Enttäuschung habe ich eigentlich die Antwort vom Regierungsrat gelesen. Ich frage mich, wo ist denn da Solidarität zu diesen kleinen Randgemeinden? Es ist doch keine Frage, wenn immer mehr junge Leute aus diesen Randregionen wegziehen. Ich denke da gerade an die Gemeinde Bawe. Gemäss Informationsblatt vom Jahr 1995 hat Bawe nur 229 Einwohner gehabt. Hat einen Dorfladen gehabt, eine eigene Schule, eine Poststelle mit Anschluss an die Postleuterverbindung nach Islete zur Linie Altdorf-Isital. Im Jahr 2015 waren es gerade noch 156 Einwohner gewesen, ohne Dorfladen, ohne Schule, ohne ÖV-Verbindung nach Altdorf. Ältere und behinderte Leute, auch Junge, müssen das Dorf verlassen, auch wenn sie gerne würden zu Bawe wohnen. Und der Trend ist klar, dass es so weitergeht. Bald haben wir zu Winterszeit kaum ein Restaurant offen. Als Landrat der Gemeinde Bawe habe ich in den vergangenen 4 Jahren an teils fragwürdigen Kreditbegehren immer zugestimmt. Mit der Hoffnung, es sei ein Geben und ein Nehmen. Daher habe ich aber die Auffassung, dass es leider nicht so ist. Der Regierungsrat hat wohl der Gemeinde Bawe eine Offerte am letzten Herbst für einen Testbetrieb für 2 Jahre gemacht, mit Hin- und Rückfahrt vom Montag bis zum Sonntag und das 4-mal pro Tag, kostet netto 204.250 Franken. Die Gemeinde hat die Hälfte von dem müssen übernehmen. Mit einem Steuereinkommen von einer guten halben Million kann doch eine Gemeinde so eine Offerte unmöglich annehmen. Ich habe schon einmal einen Vorschlag gemacht, mit einem Linienbus, der in Zisital fährt, über das andere Mal eine Zusatzschleife nach Bawe zu machen. Die Fahrt würde im Maximum 7 Minuten verlängert. Aber auch das ist nicht gegangen. Dazu kommt, dass Bawe sehr schwierig hat, die geforderlichen Sollbestand von 32 Personen längerfristig zu erreichen. Meine Damen und Herren, wenn ihr heute der Motion zustimmt, dann würdet ihr euch überhaupt nicht vergeben. Im Gegenteil, man würde den Regierungsrat aufgefordert, vielleicht irgendwie die Verordnung so abzuändern, dass es auch für Randregionen möglich ist. Dann kommt ja die Abänderung wieder in Saal rein und wir könnten wieder diskutieren. denn die Bevölkerung in den Randregionen, die haben doch auch ein Recht, dass sie angebunden werden ins Zentrum hinein. Ich danke.
Danke, die Diskussion ist weiter offen zur Motion. Herr Landrat Hans-Heinrich Ziegler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die Motion zur Änderung der Verordnung zum Verkehrsgesetz, die vom Landrat Anton Infanger Bauen am 11. November 2015 eingereicht worden ist, muss als erheblich erklärt werden. Wieso? Bauen, eine der schönsten Perlen am Urnensee mit sehr südländischem Charakter, touristisch attraktiv und am Weg der Schweiz gelegen, muss können am öffentlichen Busnetz angeschlossen werden. Der Regierungsrat lehnt die Forderung der Motion ab und erachtet den gegebenen rechtlichen Rahmen für die Bestellung von öffentlichen Leistungen im Kanton Uri als zielführend, verhältnismässig, finanziell und regionalpolitisch vertretbar und ausgewogen. Aktuell finanziert der Bund im Rahmen der sogenannten Kantonsquote 76% der bestellten öffentlichen Leistungen im Kanton Uri. Der dazu vorgesehene Minimalansatz beim Grundangebot von 4 Kursbahnen bzw. 8 Kursfahrten liegt bei 32 Personen pro Tag. 32 Personen pro Tag aufs ganze Jahr gerechnet ist relativ viel und kann so im Bauen nicht erreicht werden. Aber auch auf den Kursstrecken in unseren Seitentäler ist die Limite sehr hoch. Wenn die Schüler und der Tourismus das Angebot nutzen, würden wahrscheinlich auch Kurse in diesen Regionen gestrichen werden oder eben vom Kanton und Gemeinden ohne Bundesgelder finanziert werden. Demzufolge, so meine ich, müsste der Kanton Lösungen erarbeiten, die auch für die Gemeinden finanzierbar wären. Gerade jetzt, wo der neue Kantonalbahnhof wegen der NEOT-Basislinie in Alter zu stehen kommt, wo die auch die grössten Umstiegsmöglichkeiten in nördlicher wie auch in südlicher Richtung besteht, wo bei einem angegliederten Busterminal die Busse in allen Richtungen und Regionen unseres Kantons unterwegs sind, muss doch das öffentliche Busangebot dementsprechend ausgebaut und auch finanziert werden können. Unser Kanton mit einer einmaligen Vielfalt von Ressourcen muss doch touristisch optimal vermarktet werden. Davon profitieren würden nicht nur Leute, die das Angebot von unserem Naherholungsgebiet jeglicher Art besuchen, sondern auch all jene, die auf den Tourismus angewiesen sind. Ich denke da an unsere Seilbahnen, Hotels, Gastrobetriebe, SOC-Hütten etc. Auch könnte ein gutes Busangebot die Abwanderung stabilisieren. Ich bin überzeugt, wir müssen auf dieser Schiene unseren Kanton weiterbringen und deshalb, geschätzte Landrätinnen und Landräte, müssen wir die Motion vom Landrat Toni Infanger als erheblich erklären. Das wäre eine politische Weitsicht. Danke.
Danke. Wird das Wort zur Motion weiterverlangt. Landrat Peter Trisch, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich habe morgen gewinnen gehört, dass der Kantonalbahnhof in Altdorf stehen soll und dass das Drehscheibe soll sein für einen öffentlichen Verkehr. Leider steht auf dieser Drehscheibe wahrscheinlich die Ortschaft Bauen nicht, weil die Schiffe fahren nicht von Bauen nach Altdorf und von Altdorf fahren keine Busse nach Bauen. Also hat Bauen eigentlich auf dieser Drehscheibe oben noch nicht verloren. Wir haben in der Fraktion festgestellt, dass wahrscheinlich der Motionär die Regierung als Vorbild genommen hat. Ich mag mich erinnern, das ist persönlich, nicht vor allzu langer Zeit haben wir irgendwie über Wohnbauförderung debattiert. Und dazu mal haben wir gesagt, im Urner Oberland. Land hat gesagt, nein, Urner Oberland kommt nicht in Frage. Ein halbes Jahr später haben wir gesagt, ja, wir Wohnbauförderung, jetzt haben wir das auf den ganzen Kanton ausweiten. Und dann hat der Landrat da ja gesagt. Wahrscheinlich hat es der Motionär dasselbe gemacht. Er hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, wenigstens könntet ihr einst oder zweimal eine Schleife machen auf Bauen. Und dann wäre doch das sicher in Drohung. Man hat Nein gesagt und der muss sagen, also gut, komm, ich kann da Flächen decken. Und man fordert, dass jede Gemeinde da Altdorf angeschlossen soll werden. Ich als Obländer, ich habe da gewiss nichts Verständnis, ein Motionär. Und ich bin nicht sicher, ob uns in absehbarer Zeit im Münner-Oberland das gleiche Schicksal wird ereilen. Und darum kann ich den Vorstoss sicher speichern, dass ich eventuell die Pflicht, oder ich hoffe es zwar nicht, in 6-7 Jahren den Vorstoss wieder muss führen und dann den Münner-Oberland einreichen. Die Problematik ist schon im Münner-Oberland bekannt. Wenn ich dahinter schaue, Landrätin Walker Meiental kämpft mit dem Problem, Gestner Alp kämpft mit dem Problem. Und auch Gurtnellen Dorfkampf mit dem Problem die Anbindung an öffentlichen Verkehr. Wir Rührner kämpfen in Bern oben darum, dass wir an die grosse Welt angeschlossen werden, in dem, was die ICE-Züge halten in Altdorf. Wir haben verständlich, oder wir haben Verständnis in der Fraktion, wenn die Bauern für dasselbe kämpft. Und die Bauern ist wirklich bescheiden, wenn sie sagen, schliessen dies doch wenigstens an Altdorf an. Von dem her könnte man eigentlich der Emotion durchaus zustimmen. Jetzt kommt aber das Aber. Wir sind überzeugt, dass in dem Fall das GSK-Prinzip der falsche Weg wird sein. Man sollte nach unserer Meinung versuchen, ein Rufbussystem oder nur vereinzelt auf Bauen durchzufahren, das zu realisieren, vielleicht der Schulbus gemeinsam nutzen und so weiter und so fort. Und darum sind wir eigentlich für nicht überweisen von dieser Motion. Und die Pflicht kennt ja wirklich der Volkswirtschaftsdirektor seinen Planer von den Fahrplan einmal auf den Tisch klopfen und sagen, hört einmal, wenn der Bus am Morgen im Isital hinten 7 Minuten früher abfährt, dann könnt ihr nämlich die auf die Bauern durch Augen holen. Was sicher kein Erfolg wird haben, die Herren von Bauern, der Volkswirtschaftsdirektor wird der Gemeinde sicher keine AVP-Beiträge sprechen. Dankeschön.
Danke. Jetzt hat sich noch gemeldet der Landrat Alf Arnold. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, mir geht es gleich wie am Peter Tresch. Also das Anliegen von Toni Imfanger ist verständlich. Er möchte ja, dass auch Bauen so ein Busangebot bekommt. Aus meiner Sicht ist aber genauso nachvollziehbar, was der Regierungsrat sagt. Es macht wenig Sinn, wenn leere Busse hin und her fahren. Ich glaube, das Problem ist überall das Gleiche. Man baut gute Strassen, die Leute kaufen Auto, jeder fährt, wenn es ihm passt. Das ÖV-Angebot wird immer weniger genutzt und entsprechend reduziert oder eingestellt. Zurück bleiben ein paar wenige, die kein Auto haben, nicht fahren können oder nicht fahren dürfen. Also vor allem Kinder und alte Leute. Dabei wären gerade sie in diesen Dörfern auf gute Verkehrsverbindungen angewiesen, weil im Dorf selber ja nicht mehr erhältlich ist. Kein Laden, keine Post, keine Schule, kein Coiffeur und kein Arzt. Was gäbe es anders als Lösung von diesem Problem? Es gibt verschiedene Modelle von Bedarfssystemen, das haben wir schon vorher gehört. Das Postauto in Gößneralp fährt ja nur, wenn Anmeldungen vorhanden sind. Der Rufbus von der Auto AG fährt wie ein Taxi vor die Haustüre, wenn der Linienbus am Abend nicht mehr fährt. In verschiedenen Regionen der Schweiz gibt es auch das Modell vom Bus Alpin. Denkbar wäre auch eine Subventionierung von einem Taxiangebot. Aber ob eines von diesen Modellen unter dem Strich tatsächlich auch billiger wäre als das Fahrplanangebot, das die Gemeinde bzw. die Gemeindeversammlung abgelehnt hat, ist nicht sicher. Trotzdem frage ich den Regierungsrat, hat man solche Möglichkeiten auch abgeklärt und wie sehen für solche Modelle Kosten und Finanzierung aus? Neben diesen Modellen könnte man auch gezielt Mitfahrgelegenheiten fördern. Auch dazu gibt es verschiedene Modelle und durch www.fahrgemeinschaft-uri.ca steht auf dem Internet bereits ein bequemes Tool zur Verfügung, das darauf wartet, genutzt zu werden. Ein ganz anderer, vielleicht ein bisschen unorthodoxer Ansatz wäre eine Differenzierung der Motorfahrzeugsteuer. Nämlich so für Einwohnerinnen von Gemeinden, die durch den öffentlichen Verkehr nur sehr schlecht erschließbar sind, wird die Motorfahrzeugsteuer gesenkt und in den anderen gut erschlossenen und gut erschliessbaren Gemeinden entsprechend erhöht. Trotzdem, für mich war es interessant, festzustellen, dass sogar der Urner Boden mit nur 40 Einwohnerinnen und Einwohnern ein minimales Busangebot von 3 Kursen auch im Winter hat. Und Gurtnellendorf, das ja wahrscheinlich auch nicht viel grösser ist als Bauen, hat eine Stichlinie zum Wieler mit 6 täglichen Kursen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, liegt das vielleicht daran, dass diese Dörfer Teil von grösseren Gemeinden sind? Vielleicht würde sich ja die Ausgangslage auch für Bauen ändern, wenn es mit Seedorf würde fusionieren. Ich denke, in dem Sinn können wir da Gemeinden auch nicht ganz aus der Mitverantwortung entlassen. Im Übrigen, für den Fall Bauen können wir immerhin feststellen, Bauen hat auch ein Schiffsangebot, das zwar im Winter sehr klein ist, die Fahrt von Brunnen auf Flüelen dauert aber nicht länger als 20 bis 25 Minuten, also sowohl nach Brunnen wie nach Flüelen. Und das Angebot kostet die Gemeinde nach meinen Erkundigungen keine 1'000 Franken im Jahr. Unsere Fraktion unterstützt den Antrag vom Regierungsrat und lehnt die Motion ab.
Danke. Wird das Wort weiterverlangt? Landrat Toni Brandt, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich fühle mich gerade zurückversetzt in die Maientaldebatte mit der Winterstrasse. Ich muss einfach sagen, die touristische Bedeutung von einem Postauto, da bin ich voll und ganz überzeugt, dass das etwas bringt. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Also ich tendiere eher auf die Lesung von Alf Arnold und von Peter Tresch, dass man das individuell lesen würde. Aber die Bevölkerungsabwanderung können stoppen mit einem Postauto-Kurs, da bin ich einfach... Nein, das funktioniert nicht, echt nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und da ist das Geld wirklich zum Fenster ausgerührt. Noch kurze Frage. Es nimmt mich Wunder, ich tue es wieder nicht, nehme nicht strecken, wer schon das Postauto von innen gesehen hat. Ziegler Hamsheiri, ich möchte dich dann ausnehmen von dieser Frage. Danke vielmals.
Danke. Wir lassen das im Raum stehen. Wird die Diskussion zu der Motion noch verlangt aus dem Rat? Sonst sind diverse Fragen gestellt. Die gebe ich weiter, Herr Volkswirtschaftsdirektor.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren. Wo soll ich anfangen? Am ehesten bei den Aussagen vom Toni Brand. Es ist in Gottes Namen so, dass wir irgendeinem Ort auch finanziell gewisse Überlegungen machen müssen, wie dass wir mit diesen beschränkten Mitteln umgehen müssen. Der Moser Toni hat es heute Morgen gesagt, oder alle Jahre im Dezember fährt es, ich sage jetzt, ist das Jammertal wieder ein bisschen härter an, als wenn man gerade die Rechnung verabschiedet tut. Aber einfach, da müssen wir wirklich schauen, wie dass wir in Zukunft mit diesen finanziellen Mitteln umgehen. Bis jetzt haben wir uns im Bereich des öffentlichen Verkehrs an dieser Grundlage gehalten, dass wir das, was der Bund nicht mitfinanzieren tut, auch nicht unbedingt fördern können, oder besser gesagt nicht fahren können. Also es ist mit anderen Worten das, was bei diesen 32 Personen pro Tag, pro Fahrt, pro Kurs, am Lauf, pro Fahrt, pro Kurs, 32 Personen pro Tag, die fahren dann auf einer Linie, dass das der Wert ist, wo muss erreicht werden. Wir sind eine Zeit lang die Strecke gefahren, wie sie zu bauen aussen der Landrat Impfanger vorschlägt. Aber da sind wir nicht annähernd auf derartige Zahlen gekommen, um in diesen Bereich hineinzukommen. Und jetzt ist es einfach so, wir müssen schauen, oder das ist bis jetzt die Regel, und der Regierungsrat schlägt euch vor, dass wir auf dieser Regel mehr oder weniger bleiben können. Ich will jetzt auch nicht gerade wieder zu einer Bauner-Diskussion ausarten, weil das, die Motion ist eigentlich nur flächendeckend über alles zusammen durch, und ist nur flächendeckend vorgesehen. Aber gerade am Beispiel von Bauen, wir haben die verschiedenen Angebote haben wir geprüft. Es ist aber, ich sage jetzt, mit der Gemeinde Bauen nicht in die Richtung gegangen. Also ob wir da mit irgendeiner WhatsApp-Gruppe fahren. Digitaler fahren teilweise mit WhatsApp-Gruppen rein. Die haben miteinander ab, die machen miteinander ab. Wer ist gerade am Fahren, wer hat die Zeit? Und dann nehmen die alle die Leute mit, die irgendwie die Zeit haben oder gerade am Reinfahren sind. Also teilweise wird derartige Sachen organisiert. Das Interesse war nicht so gross in diese Richtung. Sobald es Schäler hat, also wie von Gurtnellen oben ab, bekommen wir gewisse Frequenzen über. Regelmäßige Frequenzen und eine gewisse Anzahl. Das hilft uns von Gurtnellen oben ab. Das hilft uns vermutlich, dort habe ich es nicht gerade im Kopf oder dort weiss ich es nicht gerade so genau, vermutlich im Moment auch vom Murner Boden oben ab. Oder über das Jahr durch kommen die nachher auf genug Frequenz. Dann sind sie regional, oder werden jetzt unter dem Regionalverkehr entschädigt und wir tragen sie so mit. Aber ich tue das nicht verschwiegen. Die Linie auf Gurtnellen rauf, da werden wir müssen überlegen, wie dass wir das in Zukunft machen wollen, weil der Bund will uns dort mehr oder weniger aussteigen. Oder? Also wie dass wir da gewisse Synergien annehmen. Und das ist der Teil von der Solidarität. Man muss natürlich dann schauen, wo dass man die ansetzt. Ich bin der Meinung, wir versuchen, dort, wo es möglich ist, die Solidarität anzuwenden, dort ich sage jetzt eigentlich kreativ zu versuchen, derartige Linien aufrechtzuerhalten, wo es knapp geht, wo man eben allenfalls schaut, auch mit den Schulen zusammen gewisse Verschiebungen anzubringen. Und das ist jetzt, Entschuldigung, kommen wir wieder auf Bauen, Retour, Grappi bauen, ein Thema mit den Isitalern dann nachher. Und dann kommen wir ins Thema Gemeindeautonomie und welche Gemeinde wo wir bevorzugt und wo fahren wir zuerst. Und ich kann es einfach so sagen, dort ist man zu keinem Resultat gekommen, wo am Schluss in dem Sinn tragbar für alle zusammen war. Wenn die Gemeinde Bauen mitgemacht hat, hätte ich wahrscheinlich mehr, also ich hätte das Geld nicht gehabt für die 100'000. Wir haben das Angebot bei den Bauern gemacht, wenn sie eingestiegen wären, hätte ich wahrscheinlich einen Antrag oder mindestens im Budget 100'000 Franken in Land gebracht und das auch versucht zu vertreten. Wenn die Gemeinde nicht will, dann nachher fehlt mir einfach ein paar Argumente. Von dem her, der Regierungsrat ist der Meinung, die jetzige Regelung, so wie sie ist zielführend, verhältnismässig, finanziell und regionalpolitisch vertretbar, so wie es unserer Antwort innen ist. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie daher gleicher Meinung wären und bitte Sie, die Motion abzulehnen. Besten Dank.
Danke, wird das Wort weiterverlangt zur Motion. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich die Diskussion abschließen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Regierungsrat empfiehlt Ihnen, die Motion abzulehnen. Der Motionär hält an der Motion fest. Wir urteilen abstimmen. Wer an der Motion, wie es der Regierungsrat beantragt, möchte zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, Entschuldigung, wer? Ist bewusst gewesen, nein. Also, der Regierungsrat, eben, wenn es vorne. Der Regierungsrat beantragt Ihnen, die Motion abzulehnen, als nicht erheblich zu erklären. Wer dem zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist vom Motionär, die Motion für erheblich zu erklären, soll das bitte machen mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 36 zu 16 mit 5 Enthaltungen dem Antrag von der Regierung stattgegeben und die Motion als nicht erheblich erklärt. Wir kommen jetzt zum Traktandum 5.3, parlamentarische Empfehlung. Alois Zurfluh hat die Gehäuse zur Regulierung des Luchsbestand im Kanton Uri. Herr Landrat Zurfluh, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf die Diskussion beantragen.
Sie haben den Antrag gehört. Auf Diskussion wird das Wort verlangt. Scheint nicht der Fall zu sein, dann würden wir abstimmen. Wer einem Antrag will die starke Diskussion, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit Minus. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 50 gegen 2 mit 0 Enthaltungen Diskussion stattgegeben. Herr Landrat Zurfluh, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Vorab danke ich dem Regierungsrat für die Antwort auf meine parlamentarische Empfehlung. Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass für eine Zustimmung vom Bund zu Massnahmen im Luchsbestand notwendige Datengrundlagen vorhanden sein müssen. Das bezieht sich auf die Luchsdichte und die Verengungssituation im Wald. Die Regierung schreibt, dass bereits im Jahr 2011-12 die Luchsdichte mit 1,73 selbstständigen Luchs pro 100 Quadratkilometer geeignetem Lebensraum zu hoch war. Außerdem sind im betreffenden Referenzgebiet nur gerade ganze 4 Fotofallen im Gebiet vom Kanton Uri aufgestellt gewesen. Man kann sich ja jetzt im Jahr 2016 schon fragen, wieso die Jagdverwaltung nicht schon lange etwas unternommen hat, um ein flächendeckendes Monitoring über den ganzen Kanton Uri aufzuziehen. Der Uriner Jägerverein betreibt seit mehreren Jahren ein Luchsmeldesystem, das eigentlich ein ganz anderes Bild bezüglich Luchsdichte aufzeigt. Aber eben, die Zahlen sind bisher von der Verwaltung wohl zur Kenntnis genommen worden, doch unternommen worden ist bisher rein gar nicht. Man kann sich sicher vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn vor der Gründung so da wird, als hätte man etwas unternehmen und man nachher einfach mal feststellen, immer wieder, dass gar nichts passiert. Zur Verringungssituation im Wald. Die Regierung schreibt selber, dass sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat. Mit Blick auf die zum Teil rasant sinkenden Bestände von Reh und Gämsen ist das aber auch kein Wunder. Wenn der Einfluss vom Wild auf die Waldverringung wirklich so gross gewesen wäre, hätte man dieses Jahr mit grossen Wildbeständen überhaupt keinen jungen Wald mehr rausgebracht. Auch gibt es Studien von renommierten Experten, die den grossen Einfluss vom Schalenwild auf die Waldverringung infrage stellen. Die Regierung schreibt in ihrem Fazit, dass sie bereit ist, regulierend ihren Luchsbestand einzugreifen, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Für mich sind das nur schöne Worte. Die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass die Verwaltung weder Willen noch Motivation gezeigt hat, in dieser Sache etwas zu unternehmen. Die Folge dieser jahrelangen Unterlassungen ist tatsächlich, dass heute in Teilen vom Kanton Uri Kümme Gämsche in freier Wildbahn zu beobachten sind. Ich bin überzeugt, dass die vorhandenen Grundlagen absolut genügend sind für ein entsprechendes Gesuch. Wenn die neuesten Erhebungen das Gesuch würden unterstützen, ist das ja umso besser. Ich möchte noch eines betonen, das Ziel muss es sein, den Luchsbestand im Kanton Uri auf ein verträgliches Mass zu senken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für die Überweisung von meiner parlamentarischen Empfehlung. Merci.
Danke, die Diskussion ist offen. Herr Landrat Dresch, Stefan, Sie haben das Wort.
Wenn man nicht will, dann will man nicht. Geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, wenn man natürlich nur mit 4 Fotofallen arbeitet und die noch lieber am Ende der Kantonsstrasse aufstellen tut, dann bekommen wir natürlich schon nicht so viele Daten, wie viele Leute es hier im Kanton Uri hat. Mein Vorredner hat das gesagt. Und was ich an dieser ganzen Sache auch sehr schlecht finde, von der Jagdverwaltung, die Jäger dann einen Haufen Daten liefern, von Fotos von der Luchs, wo sie es gesehen haben, wo sie es gespürt haben und so weiter. Aber dass man je eins etwas zurückbekommt, eine Auswertung sieht, wo ist gemeldet worden, zu welchem Zeitpunkt und so weiter, das kommt mir so geheim vor, als wenn man eine Zeit lang die Bundesratbunker von der Schweiz geheim gehalten hat. So geheim gehalten werden da die Daten, die eingereichten Daten von der Luchs. Zum Abschluss wünsche ich den verbleibenden Jägern hier im Landrat noch viel Kraft und Durchsetzungsvermögen bei dem Thema, dass sie ja nicht aufgeben in den nächsten Jahren.
Danke. Jetzt hat Landrat Max Bäumer sich gemeldet. An Jäger.
Scheins. Als Zweitunterzeichneter bin ich mit der Antwort vom Regierungsrat nur zu einem kleinen Teil zufrieden. Das Ganze ist Eigenwischerei. Fadenscheinige Ausrede. Ein Lichtblick ist für mich, dass man wenigstens bei einem Luchsmoratorium auf fast den ganzen Kanton jetzt ausweitet. Das ist auch ein kleiner Lichtblick, dass auch mehr Jäger dürfen da mithelfen, die Fotofallen zu bewirtschaften, damit wir den Luchsbestand im Kanton Uri erfassen können. Der Kanton Uri mit einer Fläche von 177 Quadratkilometern, aber es sind nur ca. 500 bis 700 Quadratkilometer Lebensräume für unser Schalenwild. Im Moment rechnet man mit 1,454 Luchs auf 100 Quadratkilometer. Der Bestand ist vor allem im Reistal und westlich von der Reis viel zu hoch. Der Lebensraum von Schalenwild und allgemein wird durch Bahn, Kantonsstrasse, Nationalstrasse, aber auch durch Überbauungen von den Wildwechsel erschwert oder sehr stark eingeschränkt. Es ist bedauerlich, dass der Regierungsrat sowie Forst- und Jagdverwaltung immer das gleiche Lied anstimmen, wenn einmal ein Vorstoss aus dem Landrat kommt. Wir brauchen das Grossraubwild der Luchs um den Verbiss an Jungwald einzudämmen oder sogar zu verhindern. Ist es Ihnen aber nicht bewusst, wenn Schalenwild kein Röhm mehr hat, stark geschert ist, dass es vermehrt Verbiss am Wald macht? Und das ist genau das, wo der Luchs vorhanden ist, dass man da vermehrt Wildschaden hat und vor allem im Winter. Früher ist der Wald bewirtschaftet worden und sauber gehalten worden, damit der Jungwald nachwachsen konnte. Ja, man hat sogar die Hausgeiss noch etwas geduldet im Wald. Derzeit wird der Rüner Wald aber nur von einer grossen Anzahl Angestellten verwaltet und zum grössten Teil mit Zwangsnutzungen bewirtschaftet. Es ist mir bewusst, dass das Luchsproblem nicht in kurzer Zeit gelöst werden kann. Es darf aber auch nicht sein, dass wir mit einem totalen Schutz den Luchs zu Tod schützen. Illegale Abschuss, die niemandem etwas nützen und das Problem nicht lesen, werden Zöhne und gewisse Leute in ein schlechtes Licht gestellt, ja sogar kriminalisiert. Das Luchsproblem im Kanton Uri mit einer tragbaren Population von 4 bis 6 Luchs über den ganzen Kanton verteilt, haben in unserer Fauna und Flora einen Lebensraum und einen Platz. Der Luchs muss aber als Wirtssteinwild, als eidgenössisches geschütztes Wild, bewirtschaftet werden. Durch Narkotisieren, um sie an einem anderen Ort wieder auszuwildern oder durch Abschiss, damit die Artenvielfalt nicht gefährdet ist und damit auch das Jagdregal, wie es im Bundesgesetz verankert ist, erfüllt werden kann. Mit der Artenvielfalt, Bestand bei Reh und Gämsch ist es im Moment im Reisstal sehr tief. Das zeigen die Abschusszahlen von den Jahren 2012 bis 2015 in der Jagdstatistik, aber auch Beobachtungen im Gelände. Das Problem Grossrotwild, sprich Luchs, können wir nur gemeinsam lesen. Dazu müssen aber Luchsbefürworter, Natur- und Umweltschutzverbände, Forst, Jagd, Choren, Landwirtschaft, Tourismus etc. mit der Unterstützung der Regierung gemeinsam nach Lösungen suchen. Es müssen aber alle bereit sein, Kompromisse einzugehen und ehrliche Arbeit leisten, damit der Kanton Uri auch mit brauchbaren Ergebnis aufwarten kann. Ich finde es wichtig, dass nur der Regierungsrat und die Forst- und Jagdverwaltung ihre Hausaufgaben Luchs ernst nehmen, sich nicht mit fadenscheinigen Argumenten rechtfertigen und immer Bundesbern vorschieben. Bundesbern hat klare Richtlinien gesetzt, die nun vom Kanton umgesetzt und ausgeführt werden müssen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und empfehle euch, die parlamentarisch zu überweisen. Danke.
Danke, Landrat Hans Giesler. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zur allgemeinen Information möchte ich vornherein sagen, meine Wortmeldung beinhaltet nicht nur die Luchsregulierung, sondern mit verschiedenen Zusammenhängen. Es ist Forstwirtschaft, Landwirtschaft und die Alpwirtschaft, wie auch der Jäger, der Bauer und der Förster. Wortmeldung zum Thema Luchsregulierung. Grossräubtiere sind seit längerer Zeit ein politisches Thema. Der Bauer spricht vom Wolf, der Jäger vom Luchs und die Förster behauptet, Grossräubtiere fördern den Jungwald, indem sie das Wild, vor allem das Hirschwild, aus dem Wald vertreiben. Tatsache ist, dass Grossräubtiere nicht nur das Hirschwild aus dem Wald verdrängt, sondern Kleinviehhalter, das heisst Schaf und Geiss, die Haltung erschwert und dezimiert. Für den Herdenschutz ist schon viel Geld ausgegeben worden, sogar Nachtragskredit gesprochen wurde. Hauptsächlich mit dem Geld ist die Administration betrieben und gefördert worden. Vor kurzer Zeit sind Kleinviehhalter mit einer Broschüre beliefert worden über einen Herdenschutz und diesen Massnahmen. Als ich mich dann mit dem Papier auseinandergesetzt habe und mir mit der Praxis Gedanken versucht habe zu machen, habe ich mir so feststellen, dass mit dem Geld wieder einmal gewisse Menschengruppierungen gefördert werden, die von der Praxis mit normalem Menschenverstand nicht gerade viel gehört haben. Auch ist klar zu entnehmen, dass eine gewisse Naivität verschiedener Parlamentarier im Spiel waren. Zur Schafhaltung. Normalerweise werden die Schafe oberhalb der Waldgrenze gesämmert, das heisst im sogenannten Geissweiden. Eine alte Weisheit sagt, wo geweidet oder gemäht wird, hat der Schnee besser. Das heisst weniger Läubegefahr. Somit besserer Schutz für einen Schutzwald. Ein anderer Vorteil, die Alpenflora wird somit erhalten und die Verbuschung wird somit eingedämmt. Und die Kooperation profitiert sogar noch mit dem Viehauflag von den Auftreibenden, die sie zahlen. Zur Aufteilung der Wildschäden benutzt er 80%, wenn ihr schon gehört habt, zahlt der Bund und 20% werden vom Wildschadenfund, das heisst Geld von uns Jäger, stammt, also zahlen mehr für unser Konkurrenzprodukt. Oder im Vergleich bei einem Einbruch. Der Hausbesitzer zahlt 20% für einen Schaden vom Einbrecher vergeben wird. So eine Finanzierungspraxis ist mir eigentlich nie bekommt. Der Wildschaden, der von grossen Raubtieren verursacht wird, soll von denen bezahlt werden, der die Event. Und nach dem Verursacherprinzip, wie es in der Versicherungspraxis angewendet wird. Zum Wild und Wald. Als Bauer und Jäger und Waldbesitzer selber zum Teil im Vorstätig mache ich auch meine Gedanken zum Thema Wald. Zu meinem Vorstoß vor 2 Jahren und die Unterstützung der Wirtschaftung im Bergwald ist mit einer wenigen Stimme nicht unterstützt worden. Geholzt wird hauptsächlich heute, da wo es Geld gibt, das heisst im Schutzwald oder entlang von Strassen oder nicht weit oder zum Sagen um die Forstmagazin herum. Wo findet der Nachwuchs, der Jungwuchs statt? Da wo das leichte Wald kommt. Zum Beispiel da, wo die Vivian und der Lothar geholzt haben. Sie haben nicht gefragt, ob es ein Schutzwald oder Nutzwald ist. Aber es hat Geld um die Arbeit gegeben. Ich bin aber nicht der Meinung, dass das die Lesung ist. Geld ins Treiben. Ich bin gespannt, wenn man beim nächsten Vorstoß abstimmt. Wo hält sich das Wild auf? Das können die sagen, die im Frühling die Wildzählung machen. Das Wild befindet sich auf privater Fläche, wo Wildschaden vergärtet wird. Muss und benutzt der Wald als Tarnung am Tag. Der meist öffentliche Hand, der Wald, der sich meistens die öffentliche Hand gehört. Ein anderes Beispiel, das ich immer wieder feststellen muss, wenn der Saubaum zur Holzgewinnung erstellt wird, werden vereinzelte Baumgruppen in den Saulinien belassen und werden beim nächsten Sturm umgeschlagen. Ein grosses Problem befindet sich im Schattdorfer Bannwald. Da befindet sich der Winterstumpf der Hirsche. Ohne eine arbeitsintensive Verjüngung, mit Einzäunung, kommt da in diesem Gebiet gar nicht. Zudem, sobald er leicht in den Wald eindringt, besteht die Plage mit der Brombeere. Und nun doch zur Jagd. Der Forstoberbefehlshaber sind die gleichen wie die Jagdherren. Sie sind diejenigen, die der Jagd der Jagd vorschreiben, dass der Hirsch besser in der ersten Jagdwoche bejagt wird oder kann werden und in der zweiten Jagdwoche geschützt ist. Auch sind die diejenigen, die eine Nachjagd ordnet. Wenn das Plan soll auf der ordentlichen Jagd nicht erfüllt worden ist, da sehe ich keinen Zusammenhang mehr. Wenn eine gewisse Obergrenze beim Hirsch festgestellt wird, dann wird dann wieder eine Grossaktion oder eine Abschlachtung angeordnet, wie dort zum Beispiel im Brunnital. Und man sich dann muss fragen, ob der militärische Schäsebung stattfindet, was dann bei der übrigen Bevölkerung nicht gerade auf Lorbeeren gestossen ist. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, wir sind immer noch beim Thema Luchs. Parlamentarische Empfehlung. Wird das Wort weiter verlangt? Wenn nicht, kämen wir zur Abstimmung. Die Diskussion. Entschuldigung, Herr Sicherheitsdirektor, Sie haben auch noch das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich habe jetzt das auch den Faden verloren. Ich probiere noch einmal auf die Vorworte kurz Stellung zu nehmen. Es ist richtig, dass wir ein Fotofallen-Monitoring hatten, wo wir nur 4 Fallen im Einsatz hatten. Das ist leider so, weil nicht wir das Fotofallen-Monitoring gemacht haben, nicht der Kanton Uri, sondern vom BAFU zahlt finanziert. Und wenn ich mich an die vergangenen Jahre, die Budgetdebatte erinnere, dann wäre ich nicht sicher gewesen, ob wir so ein extensives Fotofallen-Monitoring bewilligt bekommen hätten. Wir haben seit dem letzten Herbst das erste Mal Anzeichen vom BAFU, dass sie uns ein extensives Fotofallen-Monitoring finanzieren. Die offizielle schriftliche Zusage habe ich der März bekommen. Und ohne das extensive Fotofallen-Monitoring reichen schlichtweg die Grundlagen nicht. Und wenn die Jäger drinnen meinen, es sei anders, dann ist das einfach falsch. Wir brauchen das, sonst nützt gar nicht, da ich kein Gesuch Richtung Bern. Die Jäger wissen das und der Jägerverein weiss das auch. Dann Grundlage, oder besser gesagt, die Situation im Wald. Der Alois Zurfloh, der Landrat, hat das gesagt. Die Situation im Wald ist sicher besser. Wir sehen da auch dort die regelmäßige Überprüfung, die wir nächstes Jahr vorgesehen hatten, ziehen wir jetzt auf das Jahr vor. Wir gehen davon aus, dass wir anfangs nächstes Jahr alle Daten haben, die es braucht, um einen Entscheid zu fällen. Somit beantrage ich, dass wir die Empfehlung nicht überweisen, zumal sie die Überweisung oder die Empfehlung verlangt, dass wir dieses Jahr noch das Gesuch einreichen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr nicht werden, das Gesuch einreichen und sonst werden das ein guter Start für meine Nachfolger. Danke.
Danke. Wird jetzt das Wort noch verlangt? Im Namen vom Landrat? Nicht. Gut, dann kommen wir... Ja. Herr Landrat Zurfloh.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich muss einfach dem Sicherheitsdirektor einmal mehr widersprechen. Es stimmt einfach zum Teil nicht, was er einfach sagt. Wir hätten, die Jäger wären schon lange bereit gewesen, dem Fotofallen-Monitoring mitzumachen. Und wenn der Kanton Uri wirklich nur immer ein Wort auf das Gelb vom Bund, dann frage ich mich, da schon Kopfverdicken, wo wir eigentlich noch sind. Wir haben im Wild schon davon drin, zum Beispiel ein Haufen Geld noch. Man hat da Decken noch etwas investieren, die Jäger hätten mitgeholfen. Und die Jagdverwaltung hat gemäss BAK-Basel-Studie, das zeigt sich dort ganz klar, hat die Jagdverwaltung eigentlich sehr hohen Kostenanteil im Vergleich zu dieser Peer-Gruppe. Das einfach nur nebenbei. Man hat wirklich nicht wollen etwas machen. Und jetzt, auch wenn so ein Vorstoß reingekommen ist, hat man vielleicht das Gefühl, ja, jetzt müssen wir fast etwas machen, aber... Ich sage es noch einmal, wenn man das Gesuch eingibt und das Fotofallen-Monitoring wirklich gut macht, könnte man sich nur helfen. Das Gesuch wird, denke ich, auch nicht innerhalb von 2 Wochen entschieden. Also ich wirklich ersuchen, die parlamentarische Empfehlung zu überweisen, dass wirklich da ein, vielleicht auch ein bisschen Druck dahinter kommt, dass wirklich etwas gemacht wird. Danke.
Danke, ich frage jetzt noch einmal, wird das Wort verlangt? Das scheint definitiv nicht mehr der Fall zu sein. Dann würde ich die Diskussion abschließen und wir kommen zum Antrag respektive der Abstimmung. Der Regierungsrat empfiehlt Ihnen, die parlamentarische Empfehlung nicht zu überweisen. Der Landrat Alois Zurfloh hingegen halten an der Überweisung fest. Wir kommen jetzt zur Abstimmung, wer der Empfehlung vom Regierungsrat zustimmen will. Und die parlamentarische Empfehlung nicht überweisen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer die parlamentarische Empfehlung will überweisen, das bitte mit der Minus-Taste machen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 16 zu 40 mit einer Enthaltung die parlamentarische Empfehlung überwiesen. Wir kommen zum Traktandum 5.4, parlamentarische Empfehlung Vinzenz Arnold Schattorf zur Benachteiligung der Gemeinden im öffentlichen Beschaffungswesen. Herr Landrat Arnold, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Wortmeldung zur parlamentarischen Empfehlung zu benachteiligten Gemeinden im öffentlichen Beschaffungswesen. Von der Antwort vom Regierungsrat bin ich nur teilweise zufrieden. Zusammen mit der gesamten SVP-Fraktion bin ich der Meinung, dass die vorliegende Empfehlung überwiesen werden soll. Erfreut habe ich feststellen, dass die Tierausschreibung im kantonalen Amtsblatt in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören soll. Bis dahin fließt aber noch eine Menge Wasser die Reise ab. Die Antwort vom Regierungsrat kommt jetzt daher, als ob in kürzester Zeit komplett auf Simbab umgesetzt worden soll werden. Und die formellen Anforderungen der Publikationen im kantonalen Amtsblatt so quasi automatisch abgeschafft werden. Dem ist wohl nicht so. Und wir wissen ja alle, wie viel Wert im politischen Betrieb einer vor langer Zeit gemachte Aussage oder gar ein Versprechen hat, nämlich gar keine. Damit das Anliegen auf die lange Bank nicht vergessen geht, ist es wichtig, dass die parlamentarische Empfehlung überwiesen wird. Wir tun damit vor allem unserer Gemeinde einen grossen Dienst. Wir sind euch in der Meinung, erst abzuschreiben, wenn Simbab im Amtsblatt wirklich umgesetzt worden ist. Besten Dank für die Unterstützung, meine Wenigkeit.
Danke, Herr Landrat Arnold. Beantragen Sie Diskussion?
Ja.
Gut, wird das Wort verlangt zum Antrag Diskussion? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da würden wir abstimmen. Wer Diskussion mit die Stadt geben soll, das machen bitte mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, nicht zu diskutieren, mit der Minus. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 52 gegen 2 mit 0 Enthaltungen Diskussion stattgegeben. Dementsprechend wäre das Wort frei. Herr Landrat Katri, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, als zweiter Unterzeichner möchte ich Sie, geschätzte Landratskolleginnen und Kollegen, einladen, die parlamentarische Empfehlung entgegen vom Antrag vom Regierungsrat trotzdem zu überweisen. Das mit folgender Begründung. Die Lösung mit der Publikation in der öffentlichen Beschaffung, so wie sie der Regierungsrat in der Beantwortung anstrebt, ist ja genau der Weg, wie man die unnötige Ausschreibung im Urner Amtsblatt inskünftig verhindern kann. Und das ist ja das Motiv der parlamentarischen Empfehlung. Es ist tatsächlich, dass Gemeinden in solchen Projekten wirklich in einem Projekt 40.000 bis 50.000 Franken, und da ist nicht etwa ein Kommafehler drin, für so eine unnötige Publizierung bis jetzt haben müssen ausgeben. Mehrere Fälle im öffentlichen Beschaffungswesen im Bereich der Gemeinde bestätigen die Problematik. Es ist in der Submissionsgrundlage nicht klar definiert, dass jeweils der ganze Ausschreibungstext oder lediglich eine Zusammenfassung auf den Hinweis auf die Publikation im CIMAP muss erwähnt werden. Die Kosten von den beiden Instanzen, Kanton und Gemeinde, im Amtsblatt zu publizieren, sind leider nicht vergleichbar. Der Kanton trägt die Selbstkosten vom Amtsblatt, hingegen tragen Gemeinden bei diesen Publizierungen Inserate-Publikationskosten. Das ist bei weitem nicht das Gleiche. Der Zeitpunkt der Ablösung und Umstellung auf CIMAP ist sehr wichtig. Nach Möglichkeiten sollte er sogar noch vorverschoben werden. Die betreffenden Instanzen haben schon mehrmals bei der zuständigen Behörde diesbezüglich das Anliegen angebracht, leider bis anhin ohne Erfolg. Mit solchen Ausgaben werden unnötige Steuergelder ausgegeben und Baukosten für solche Projekte werden dort hoch getrieben. Das Ganze ist wirtschaftspolitisch ernst zu nehmen. Aus den erwähnten Begründungen hat man auch erwarten dürfen, dass der Regierungsrat bereits vorschlägt, die parlamentarische Empfehlung auch in ihrem Sinn zu überweisen. Da spricht doch nichts dagegen. Vielleicht ermöglicht das Ganze sogar eine kostengünstige oder eine einfachere Übergangssituation. Mit dieser Überweisung, wie schon gesagt worden ist, wäre auch besser sichergestellt, dass das Ganze nicht auf die lange Bank geschoben wird. Es stehen im Kanton nur in einige Projekte an, von öffentlicher Hand, wo es sehr sinnvoll wäre, dass man möglichst schnell von dieser neuen Praxis Gebrauch machen könnte. Ich danke für Ihre Unterstützung.
Danke, wird das Wort weiterverlangt? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wird das Wort von der Regierungsbank?
Ja.
Ja, Herr Bürgerrechter, Sie haben das Wort.
Entschuldigung, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich bitte, die Empfehlung nicht zu überweisen. Es ist nicht so einfach, wie jetzt das dargestellt worden ist. Erstens haben wir Amtsblatt-Publikation, die notwendig ist. Dass wir die versuchen zu verkürzen, ist eigentlich schon angedenkt. Wir haben aber eine Gesetzgebung, die das festschreibt. Und solange wir keinen Ersatz haben, geben wir dieser Gesetzgebung nach. Wenn Sie es den ganzen Gesetzgebungsweg anschauen, für die nächsten zwei Jahre kommt das doppelt so teuer, als wir eigentlich die Gebühren haben. Zweitens ist es so, dass beide gleich zu viel zahlen, Gemeinde und Kanton, das ist korrekt, das ist ein Verursacherprinzip, das überall gelten tut. Und drittens, in zwei Jahren sollten wir die interkantonale Vereinbarung haben. Das hängt nicht nur vom Kanton Uri ab, sondern auch von den Partnern der anderen Kantone und vom Bund. Aber es ist eigentlich beabsichtigt, Mitte 2018 das zu machen. Und dann passiert Folgendes, dass SIMAP der elektronisch weg. Wir haben ja da jetzt heute auch über elektronische Sachen diskutiert, aber dann ist klar, dass dann eigentlich alles kannst entsprechend in dieser SIMAP publizieren. Dann braucht das Amtsblatt nicht und dann sind wir so weit. Und ab das vierte noch sehr wenige Fälle, wo die Gemeinden in hohe Gebühren kommen, weil sie so grosse Projekte, wie jetzt das vor allem der Gemeinde Schattdorf dort betroffen hat, aber in der Regel nicht haben. Also ich meinte, jetzt lassen, kommt viel teurer, wenn wir jetzt reagieren, wir wollen Gesetzgebungsverfahren machen und in zwei Jahren wird das dann korrigiert mit der interkantonalen Vereinbarung.
Danke, wird das Wort aus dem Rat verlangt. Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Der Regierungsrat beantragt die parlamentarische Empfehlung nicht zu überweisen. Wer dem Antrag zustimmen will, soll das machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, vom Vinzenz Arnold die parlamentarische Empfehlung zu überweisen, soll das bitte machen mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Jetzt habe ich gehofft auf einen Stichentscheid, aber ich hätte ein bisschen schneller abbrechen sollen. Mit 28 zu 29 haben Sie die parlamentarische Empfehlung überwiesen. Wir gehen dann weiter zum Traktandum 5.5. Parlamentarische Empfehlung Alex Indercom Schattdorf zu Reputationsschaden verhindern. Genügend Mittel für die HSLU. Herr Landrat Indercom, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage gerne Diskussion.
Sie haben den Antrag gehört. Wir würden abstimmen. Wer am Antrag Diskussion zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer anderer Meinung ist, mit der Minus. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 53 zu 0 Diskussion stattgegeben. Herr Indercom, Sie haben das Wort.
Ich bedanke mich beim Regierungsrat für die wirklich sehr schnelle Beantwortung der parlamentarischen Empfehlung. Die Antwort ist in weniger als 6 Wochen geliefert worden. Im Bedarfsfall liefert der Regierungsrat also tatsächlich per Express. Das hat mich wirklich gefreut. Weniger erfreut hat mich natürlich die inhaltlichen Antworten seitens vom Regierungsrat. Primär missgestimmt hat mich die Haltung der Urner Regierung, keine Bereitschaft zu spüren, sich gegen Gedanken von einer Lohnkürzung einzusetzen. Man spürt im Schreiben kaum ablehnende Haltung. Es sind keine kritischen Voten enthalten oder alternative Ideen, bis auf eine. Lediglich anerkenne der Regierungsrat, dass die Hochschule Luzern im schweizerischen Vergleich kostengünstig und qualitativ hochwertig arbeite. Sieht so, geschätzte Regierungsrat, eine Anerkennung für qualitativ hochwertige Arbeit aus, indem man Lehn kürzt? Der Kanton Luzern setzt auf eine falsche Stierpolitik. Die Kosten dafür sollen jetzt die Arbeitnehmenden zahlen. Da Uri den Sparhebel angezogen hat, unterstützt die Thürner Regierung anscheinend den Entscheid der Luzerner. Ich kann mich am Eindruck nicht verwehren, dass sich die Thürner Regierung offensichtlich wohlfühlt, auf dem Seitentorf mitzufahren, von den Kostensenkungen zu profitieren und das stillschweigend hinnimmt. Ich will nicht einfach nur hoffen auf Gewerkschaften und Personalverbände in Luzern, dass die Vertragsänderungen werden anfechten, respektive müssen. Politik soll solche Missstände nicht auslesen. Die Aufgabe der Politik ist, solche Umstände zu verhindern. Wenn wir jetzt schweigen, zwingen wir Gewerkschaften und Personalverbände aktiv zu werden. Ist das wirklich in unserem Sinn? Eine alternative Idee mit der Anpassung vom Leistungsauftrag steht bereits zur Diskussion. Vielleicht wäre es auch möglich, anstatt einer Lohnreduktion den Stufenanstieg und damit die regelmäßige Lohnerhöhung für eine gewisse Zeit zu bremsen, bis zum Beispiel der Leistungsauftrag angepasst worden ist. Jedoch zeigt sich auch hier ein sehr pikantes Detail. Mit dem neuen Sparpaket KP17 soll die Arbeitszeit erhöht werden, 3 Ferientage gestrichen und auch die Dienstaltersgeschenke ersatzlos gestrichen werden. Das, nachdem man zuerst die Lehne gesenkt hat. Will hier durch eine Regierung stumm im Seitenwagen sitzen und nicht einmal seine Proteststimme erheben? Die Regierung gibt ja in ihrer Antwort zu, dass Verschlechterungen eintreten. Sieht so eine Partnerschaft aus? Wenn wir mit Luzern eine solche Beziehung haben, wo wir, die kleinen Partner, nicht mal mündlich unsere Missstimmung äußern. Die Thürner Regierung ist Mitglied vom Konkordatsrat. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Genehmigung vom Leistungsauftrag, vom Budget, vom Jahresbericht und der Jahresrechnung der Hochschule Luzern. Juristisch bestimmt gewisse Möglichkeiten, sich gegen die Lohnkürzungen zu wehren. Auf das Sparpaket KP17 hat die Thürner Regierung aber wirklich keinen Einfluss. Es entgeht uns nicht, wenn wir die kritische Haltung im Konkordatsrat klar zum Ausdruck bringen würden. Daher haben wir uns für die parlamentarische Empfehlung als Vorstossmittel entschieden. Wir möchten die Thürner Regierung unterstützen, sich gegen den Entscheid der Lohnkürzungen zu wehren. Wir möchten ihnen Rückendeckung geben und an ihr Verhandlungsgeschick appellieren. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren als bildungsfreundlicher Kanton gezeigt. Wir im Landrat haben zum Beispiel den Um- und Neubau vom BWZ Uri unterstützt, die Eröffnung der Bergheimatschule Gurtnellen oder die geplanten Erweiterungen von der Mittelschule. Soll wirklich ein bildungsfeindlicher Entscheid einer von unseren letzten Amtshandlungen von der 32. Legislatur vom Urner Land und Regierungsrat werden? Das wird nicht ganz zu unseren vergangenen Jahren passen. Vielen Dank.
Danke. Die Diskussion ist offen. Wird das Wort verlangt? Aus dem Landrat scheint nicht der Fall. Aus der von der Regierungsbank, Herr Bildungsdirektor, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die schnelle Beantwortung hat sicher auch einen Grund. Wir haben am 6. Juli eine nächste Konkordatsratssitzung, wo ich natürlich gerne wissen möchte, wie der Landrat zu diesem Geschäft auch steht. Oder die Regierung möchte das gerne wissen. Sie haben angetönt, dass die Hochschule Luzern kostengünstig arbeiten tut. Sie tut auch kostenbewusst arbeiten. Wenn ich erwähnen darf, dass die Rechnung 2015 mit einem Überschuss von 1,5 Millionen abschließen tut, tut das bestätigen, weil budgetiert wäre ich 3,5 Millionen Defizit. Man hat sicher im 2015 schon nachhaltige Massnahmen eingeleitet, wo man das Gefühl hat, dass das für 2016 und 2017 auch seine Wirkung zeigen wird. Und dann ist es noch ganz wichtig, dass man vielleicht sieht, auch vom Platz Luzern hat es 3 Bildungsgremien und die 3 Bildungsgremien Uni, Hochschule Luzern und auch PH Luzern, die tun ganz bestimmt auch Absprachen untereinander treffen. Also Sie haben es vorhin erwähnt gehabt, der Lead von diesen Sparmassnahmen, die sie jetzt angesprochen hat, mit Lohnkürzungen, ist noch lange nicht gesprochen, sondern es sind auch Vorstellungen, die jetzt mindestens einst ebenfalls in den Konkordatsrat hineingeflossen sind. Aber der Regierungsrat sagt sich, dass wir noch Möglichkeiten sehen, um für 2017, 2018 und folgende Jahre andere strukturelle Anpassungen vorzunehmen, ohne dass Sie jetzt gerade auf die Lohnkürzungen, die Sie angesprochen haben, umschwenken. Von dem her, die Regierung möchte gerne, dass die parlamentarische Empfehlung nicht überwiesen wird.
Danke. Die Diskussion ist weiterhin offen. Wenn das Wort nicht mehr verlangt wird, würde ich die Diskussion schließen und wir kommen zur Abstimmung. Die Regierung beantragt Ihnen, die parlamentarische Empfehlung nicht zu überweisen. Wer dem möchte zustimmen, die Empfehlung nicht zu überweisen im Sinne des Regierungsrats, soll das bitte machen mit der Plus-Taste. Wer der Meinung ist, die Empfehlung zu überweisen, bitte mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie hat mit 42 zu 12 mit einer Enthaltung am Antrag vom Regierungsrat die parlamentarische Empfehlung nicht zu überweisen zugestimmt. Wir würden jetzt die Session für eine kurze Pause unterbrechen und am 20 vor 4 weitermachen mit den restlichen Geschäften, die wir traktandiert haben. Danke.